daher kann man eigentlich sagen, so eine API ist in gewisser Weise eine Machine-to-Machine-Kommunikation.
Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zur 264. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich zwei Gäste hier im Podcast. Ich bin alleine auf der Seite des Payment und Banking Teams, aber ich habe zwei kompetente Kollegen, mit denen ich mich über das Thema API-Business in der Payment- und in der Banking-Welt unterhalten möchte. Das hatten wir schon ein paar Mal als Thema, meistens etwas deeper in den jeweiligen Thematiken. Heute wollen wir es ein bisschen allgemeiner machen. Und ich freue mich, zwei Kollegen dabei zu haben oder zwei, sag mal, Freunde von Payment und Banking dabei zu haben, die auch schon längere Zeit begleiten. Den einen habt ihr auch schon häufiger bei unseren Events gesehen, Volker. Und Raphael, beide von Senacor. Und vielleicht mögt ihr euch ganz kurz mal vorstellen. Volker, fang du mal an.
Ja, sehr gern. Hallo. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon von den Payment and Banking Events. Da waren wir auch schon im Thema PSD2 unterwegs. Mein Name ist Volker Brohr. Ich bin Partner bei der Senacor, bin im Schwerpunkt im Financial Service, also Payment Banking Insurance unterwegs und habe in den letzten 2 Jahren, gerade in der Hochphase, die PSD2 sehr stark fachlich wie technisch begleitet und bin darüber auch sehr stark in dieses ganze Thema API-Banking reingerutscht und habe mir das dann wirklich, da ich auch einen Informatik-Background habe, auch aus der technischen und fachlichen Sicht nochmal angeguckt und freue mich, dass wir heute da ein bisschen drüber plaudern können.
Ja, gerne. Und Raphael?
Ja, hallo zusammen. Hi, André. Ich bin wahrscheinlich hier das Urgestein, neben dir auch, André. Ich habe mal Informatik studiert, bin bei Senacor jetzt einer der Managing Director, das heißt auch ein Partner und habe einen Geschäftsbereich. Habe aber bereits so 96 angefangen, die ersten Online-Banking-Themen im Markt mit neu aufzubauen. Da war der Markt ja praktisch komplett neu im Bereich Internet und habe seitdem eigentlich dieses Themenfeld, was sich sicherlich größer, spannender und komplexer geworden ist über die Jahre, aber dauerhaft begleitet. Bin jetzt seit 13 Jahren bei Senacor und mache da auch viele Projekte in dem Themenfeld.
Ja, in der Tat. Ne? Daher kennen wir uns auch noch, Raphael, das nur kurz anekdotisch. Wirklich aus seiner, ich sag mal, zweiten Welle Online-Banking. Ne? Also nach der BTX-Welt ging es plötzlich ins Internet und da hattet ihr damals Lösungen mit der Firma, wo du damals warst. Ne? Und da haben wir uns damals kennengelernt.
Korrekt. Spannende Zeiten von damals, heute aber noch mehr.
Genau. Bevor wir einsteigen, möchte ich einmal kurz unserem Werbepartner danken. Das sind die Kollegen von Mastercard, die uns schon lange Zeit begleiten, hier sowohl im Podcast als auch bei den Events. Die habt ihr ja auch schon häufiger gesehen und kennt wahrscheinlich auch die Kolleginnen und Kollegen von Mastercard auch ganz gut, weil es euch ja wahrscheinlich auch hin und wieder mal begegnet. Vielen Dank an die Kollegen von Mastercard. Wenn wir einsteigen in das Thema und vielleicht für wirklich Newbies oder Leute, die uns immer wieder mal hören und gar nicht so tief in den Themen drin sind, was ist für euch eine API? Und vielleicht gebe ich dazu erstmal die Frage an den einzigen echten Techie hier in der Runde. Oder Raphael, was hast du studiert? Du bist ein BWLer, oder?
Nee, ich bin Informatiker. Also ich bin ursprünglich auch ein echter Techie. Ich habe sogar am Anfang meiner Karriere das erste Online-Banking für die Postbank selbst gebaut.
Okay, dann könnt ihr euch jetzt auswählen, wer die Frage beantwortet.
Der konkret neuere Techie. Ich habe das ein bisschen hinter gelassen in den letzten Jahren.
Okay, aber wenn wir mal das Thema einordnen wollen, was ist das Ganze, Volker? Magst du uns vielleicht mal eine ganz kurze Einleitung geben, wie du das so definierst?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Ja, das API-Thema an sich oder eine API kommt ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so ganz streng genommen betrachtet, aus der IT, also aus der reinen IT. Und wenn man es übersetzt als Application Programming Interface, ist es eigentlich genau die Schnittstelle, wie Computerprogramme funktionieren, ganz in der Basis. Also jedes Computerprogramm besteht aus verschiedenen Teilen. Und wenn die Teile sich aufrufen, gegenseitig der eine Prozess den anderen Prozess, die eine Routine die andere Routine, dann funktioniert das über eine API. Warum ist das Thema API aber jetzt in aller Munde? Weil sind ja gar nicht alles Informatiker. Naja, das hat insbesondere damit zu tun, dass es heutzutage gar nicht mehr so sehr darum geht, wie die einzelnen Programme intern funktionieren, sondern ganze Programme tatsächlich miteinander kommunizieren und diese ganzen Programme gegebenenfalls sogar auch noch über verschiedene Unternehmen oder verschiedene Bereiche hinweg miteinander kommunizieren. Und auch da muss man natürlich dann irgendwie festlegen, wie wollen diese Bereiche miteinander sprechen. Und daher kann man eigentlich sagen, so eine API ist in gewisser Weise eine Machine-to-Machine-Kommunikation.
Und Raphael, wenn du mal auf das Thema drauf guckst, also das, was Volker gerade gesagt hat, ist ja im Grunde genommen etwas, was es eigentlich schon immer gab. Und wann ist für dich so das Thema das erste Mal so aufgetaucht, dass plötzlich alle über APIs gesprochen haben, wenn du mal so aus deiner langen Erfahrung auf das Thema drauf guckst?
Naja, gesprochen hat man über APIs, glaube ich, schon auch früher, als ich gestartet bin. Da hieß es dann plötzlich, glaube ich, 98 war das HBCI, was ja eigentlich auch eine API-basiertes System ist, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich finde jetzt so in der neueren Zeit, also mit dem verstärkten Internetnutzung der Menschen, ist es, würde ich sagen, stärker hochgekommen, so vor 4, 5 Jahren mit dem ganzen PSD2-Umfeld, dass das mehr ins Bewusstsein wieder trat und mit dem ganzen Bereich der Ökosysteme und der Plattform, wo man sich Gedanken gemacht hat darüber, wie funktioniert denn das Zusammenarbeitsmodell? Und da kam der Begriff dann wieder stark hoch.
Okay. Und Volker, wenn du auf das Thema drauf guckst und API erstmal ganz allgemein hast du gerade beschrieben und Raphael gerade ergänzt, wenn du nochmal drauf guckst in Richtung Banking und vielleicht auch, darüber reden wir ja vor allen Dingen hier, Payment und Banking, was war der Treiber, oder Raphael hat zwar gerade den Begriff schon so ein bisschen benutzt mit PSD2, was ist da so gerade der Treiber? Warum ist das da gerade so spannend oder warum beschäftigen sich da gerade alle mit?
Ja, da ist es tatsächlich spannend, weil es da ja jetzt wirklich um eine Öffnung der Systeme oder um eine Öffnung von Monopole möchte ich an der Stelle vielleicht nicht sagen, aber von Daten und von Kommunikationswegen gab, die es bis dato noch nicht gab. In der Vergangenheit war es beispielsweise so, auch im Banking, man hatte eben eine Bank und an dieser einen Bank, da gab es nicht so wirklich die Möglichkeit, irgendwelche Einzelaspekte vielleicht auch integriert aufzurufen, sondern man hatte ein Online-Banking oder eine Filiale, wo man hingehen konnte. Und da konnte man sich entsprechend dann die Leistungen der Bank holen. Wenn man jetzt überlegt, in der näheren Vergangenheit, auch stark durch die PSD2 getrieben, aber auch durch die sonstige technische Entwicklung am Markt, sieht man einfach viel stärker, dass es jetzt auch möglich ist, durch eine API-Sierung, in Anführungszeichen, einzelne Aspekte einer Bank nur nach außen zu legen. Also beispielsweise nur die Kontenlisten oder Ähnliches. Oder was man bei PSD2 jetzt auch macht, die Buchung. Ja, dann kann man eben die Einzelaspekte und die Einzelleistung einer Bank, die man gerne haben möchte, nutzen und dementsprechend diese Einzelleistung einer Bank in andere Wertschöpfungsketten integrieren. Das heißt, man nutzt die API gegebenenfalls zur Einbindung in seine eigene Wertschöpfungskette und hat damit sozusagen nur einen Teil der Bank genommen, nämlich den man genau braucht, aber die Wertschöpfungskette end-to-end besser gestaltet für den Kunden.
Also bricht da so ein bisschen das Thema Bank von dem Banking ab oder wird das ein bisschen aufgeteilt? Also kann man sich das so als Bild vorstellen? Da gibt es die Bank auf der einen Seite und das Banking auf einer anderen Seite und dazwischen liegt die API?
Ja, das kann man in gewisser Weise tatsächlich, so betrachten. Das Banking ist aber dabei natürlich nur ein Feature. Man könnte jetzt auch überlegen, dass man nicht das, was man im PK-Bereich typischerweise als Banking sieht, also die Kontenlisten, die Buchungen etc. pp. Nach außen zu legen, sondern auch ganz andere Aspekte, beispielsweise auch im Geschäfts- und Firmenkundenkontext zum Beispiel, dass dort Dienste für Kreditanfragen, für irgendwelche Liquiditätsberechnungen oder Ähnliches, gerade auch bei größeren, nicht mehr immer über die Bank und immer auf noch in gewisser Weise händischen Weg laufen müssen, sondern diese als Machine-to-Machine von den Kundenrechnern, also den Geschäfts- und Firmenkunden an die Bankrechnern direkt automatisch passieren können und dadurch eben auf Kundenseite die Wertschöpfungskette deutlich vereinfacht und deutlich verschnellert werden kann.
Mhm. Sag mal, wenn ich über APIs spreche, ist das immer so, was wir ja gerade so ein bisschen gehört haben, es geht so in Richtung Banking, Kunden, Erlebnisse und sowas, also immer irgendwie so ein bisschen so, dass der Kunde irgendwie da eingreift. Ist das immer so oder sind APIs auch intern notwendig oder ein Treiber in der Bank?
Mhm. Auch intern natürlich. Die APIs an der Stelle sind natürlich ein ganz großer Teil eines auch internen Aufbrechens, dass man nicht mehr, ich sag mal, einen großen Monolithen hat, in dem alles drin ist, sondern viele einzelne Bereiche, die auch im Zuge der agilen Weiterentwicklung unabhängig voneinander weiterentwickelt werden können. Bei den APIs ganz konkret, wenn man es jetzt nochmal technisch runterbricht, würde man typischerweise drei verschiedene Kategorien von APIs nehmen, nämlich einmal interne APIs. Das wäre tatsächlich was nur in der Bank ist. Das ist der eine Bereich, sei es beispielsweise die Konten, sich auf ihre Sachen fokussieren können, und ein anderer Bereich beispielsweise für den Geschäftspartner sich auf ihren Bereich fokussieren können und es zwischen diesen Bereichen dann klare Absprachen gibt, wer welche Weiterentwicklung macht und dadurch man nicht mehr das große Ganze weiterentwickeln muss, sondern die kleinen Teile unabhängig von sich. Ja.
Als zweites. Also, im Grunde ja. Microservices, wenn du so willst, ja?
Genau. Also Microservice in dem Sinn ist ein Pattern, wie man typischerweise diese API-Sierung umsetzt, weil ein Microservice hat eine definierte API nach außen, die jemand anders aufrufen kann, und damit hat man eine ganz klare Trennung zwischen den verschiedenen, aber eben auch eine Flexibilität zwischen den verschiedenen Services. Genau, richtig.
Das kann man sowohl natürlich auf dieser technischen Ebene sehen, und da gibt es ja auch dann das Schlagwort der Modularisierung, ne, was jetzt ein bisschen größer ist von der Granularität als jetzt das Wort Microservice oder Self-Contained System. Ne? Also ein größerer Zusammenhalt, wo man Fachlichkeit hat und dann über APIsierung miteinander interagiert. Man kann es natürlich aber auch aus der Brille vom Geschäft sehen, wo man beispielsweise häufig jetzt ja von einer Vertriebsbank und einer Produktbank redet, oder vielleicht auch von Servicebanken und Backoffice-Service-Prozessen, die man einkauft. Also eher die API-Sierung zwischen verschiedenen Einheiten in einem Haus oder mit einem Partner. Das muss ja dann auch nicht zwingend mehrere Marktplayer sein, sondern es können natürlich auch dann innerhalb eines Hauses Dienstleistungsbeziehungen sein, die man über so eine technische Lösung dann in die Organisation auch bringen kann.
Also weg vom Monolithen hin zu Microservices und die oder Dienste, wie ihr das gerade beschrieben habt, und die sprechen miteinander, sowohl intern, um die Bank effizienter und schneller zu machen, schneller reagieren zu können in diesen einzelnen Services, und dann nach außen heraus auch eben, also eigentlich sind sozusagen, wie ihr das gerade beschreibt, überall APIs gerade im Banking unterwegs, ja, intern wie extern.
Genau, du musst ja Plattform mit technischer Lösung und Plattform mit den Prozessen und Plattform als Aufbauorganisation sehen. Und wenn du jetzt deine Strukturen im Hause ändern möchtest, weil du beispielsweise einen Produktbereich wie einen Konsumentenkredit nicht nur im Hause anbieten möchtest, sondern als White-Label-Lösung nach außen und das dann über so eine API öffnest, dann bist du ja auch gut beraten, die gleiche API wiederum auch nach innen zu nutzen in der Leistungsbeziehung. Und entsprechend folgt dann jetzt sozusagen deine organisatorische Struktur. Wahrscheinlich sollte die Plattform auch folgen, weil dann bist du natürlich auch im Handeln des Bereichs, der dann dafür zuständig ist, viel flexibler. Weil sonst gibt es natürlich eine relativ große Abhängigkeit zwischen den Bereichen. Und dann kommen ja auch die ganzen Themen wie, ich will schnell Themen selbst für mich entscheiden können, wofür ich geschäftliche Verantwortung habe. Also insofern ist der Trend der API-Sierung folgend, glaube ich, oder gibt dem Wunsch der Häuser sozusagen beispielsweise White-Label-Leistungen im Markt anzubieten oder andere Lieferleistungsbeziehungen im Hause herzustellen. Und auf der anderen Seite, die technischen Möglichkeiten haben sich weiterentwickelt und auch die Entwicklungsprozesse wie Agilität, über die wir heute nicht reden, aber was auch ein Bestandteil ist, so dass es sich gegenseitig bedingt, ne? Die technische Fähigkeit der API-Sierung, worüber wir reden, und der Wunsch der Organisationen, anders im Markt agieren zu können.
Sag mal, das Wort Multikanal kennt ihr ja auch irgendwie aus den ganzen Banken und sowas. Sind die APIs die Grundlage dafür, Produkte und Services in diesen ganzen Kanälen auszuspucken? Und ich könnte ja sogar auch White Label als einen Kanal betrachten.
Die APIs sind tatsächlich in dem Sinne eine gewisse Grundlage, um das Multikanal anzubieten, beziehungsweise es einfacher anzubieten, glaube ich tatsächlich. Ne, man kann natürlich auch Multikanal in gewisser Weise mit großen Monolithen anbieten. Da macht man es dann halt irgendwie zweimal oder dreimal und setzt die verschiedenen Masken und die verschiedenen Funktionen je nach Kanal obendrauf. Aber typischerweise, ist dann noch ein sehr technischer Anspruch, trennt man die API-Schicht eigentlich nochmal in zwei Bereiche, nämlich einmal in den Datenbereich, das ist der unterliegende Bereich, der sich eher um die Daten kümmert, und einmal um den Produktbereich, das ist dann der Bereich, der eher zum Kunden hin oder zum Endnutzer hin sich ausprägt mit der entsprechenden GUI. Und auf den Produktservices kann man natürlich jetzt Produkte schneiden nach einem Multikanal-Ansatz, kann man Produkte schneiden nach einer ganz starken Produktisierung. Und das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie die konkrete Organisation und auch das Zielmodell ist, in dem die entsprechende Bank agieren möchte.
Und aber APIs, seht ihr schon, so sind so ein bisschen Katalysator für Geschäftsmodelle, oder ist das eine richtige Beschreibung dafür?
Das würde ich schon absolut so sehen. Vielleicht, um das auch nochmal ganz explizit darzustellen, du sagtest gerade so schön, APIs überall. Ne? Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal überlegt, auf der einen Seite gibt es APIs bei den Banken, weil sie sich selber Leistungen einkaufen möchten, die andere vielleicht besser oder einfach billiger machen können. Ne? Typischerweise sowas wie Anti-Fraud-Services oder vielleicht auch eine Kundendaten- oder eine Umsatzkategorisierung oder auch Legitimierung. Nehmen wir beispielsweise Web-ID und ID.Now als die großen Platzhirsche. Die sind natürlich auch über eine API an die Bankensysteme angeschlossen und die Daten werden über APIs von den Banken zu den Dienstleistern und wenn es fertig ist, wieder zurück, inklusive den Berichten übergeben. Insofern helfen APIs auf der einen Seite den Banken schon sehr stark und haben sie in der Vergangenheit ehrlicherweise auch schon, Sachen zu nutzen, die andere einfach besser oder billiger herstellen können. Auf der anderen Seite eben, wenn man dann Richtung Markt und Kunde guckt, dadurch, dass man es nach vorne modularisieren kann, beispielsweise Multibanking oder irgendwelche anderen Aggregationen, die man da machen möchte, sind die APIs eine gewisse Basis, um da die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
An dieser Stelle vielen Dank an unseren lieben Sponsor Mastercard. Mastercard bietet über Mastercard Europe seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu den führenden Finanzdienstleistungen aller Welt. Mastercard fördert den globalen Handel durch die Vernetzung von Unternehmen der Finanzbranche und Millionen von Unternehmen und Karteninhabern und Händlern auf der ganzen Welt. Mastercard ist ein toller Sponsor, der uns im Blog und Podcast auf den Konferenzen unterstützt. Vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr hier Werbung machen wollt, meldet euch bitte an nicole@paymentbanking.com. Ich wiederhole nicole@paymentbanking.com. Wir haben noch ein paar Slots frei. Vielen Dank.
Sag mal, Raphael, wir beide sind ja ein bisschen älter, ne? So ungefähr ein Jahrgang. Und der Volker ist ja noch so ein junger Hüpfer und der kennt die Welt ja eigentlich nur mit APIs. Wenn wir auf das Thema drauf gucken, was hat sich denn neben dem Begriff, also wir haben das ja früher Schnittstelle oder SOAP oder was auch immer genannt, was hat sich denn noch verändert oder was hat so eine Dynamik da reingebracht? Hast du irgendwie so einen Tipping Point im Kopf, wo du sagtest so, wow, das ist wirklich jetzt echt nochmal ein Unterschied?
Ich finde schon, dass durch die Fintechs, so als weiteres Schlagwort da, also neue Marktteilnehmer, die kleinere Leistungsblöcke im Wettbewerb mit den Banken zur Verfügung gestellt haben, am Anfang ja auch wirklich im echten Wettbewerb und weniger in der Kooperation. Und mit dem Auftreten jetzt von neuen Marktteilnehmern, die große Plattformen bereitstellen, sich sehr viel in den Banken mental verändert hat im ersten Schritt und man dann auch diese technischen Möglichkeiten der API-Sierung gesehen hat und jetzt für sich halt dann angefangen hat zu nutzen. Also die Lieferleistungsbeziehung durch neue Marktteilnehmer, entweder weil das große Plattformen sind mit vielen Kunden, wo man sich Chancen erhofft, aber auch vielleicht Risiken sieht und andererseits kleine, junge, dynamische Unternehmen, die kreative, tolle Lösungen haben, die man vielleicht am Anfang auch mehr als Bedrohung, denn als Chance sah, heute mehr als Chance begreift und möglichst flexibel einbinden möchte. So, und dieses ganze Umstellen, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Treiber dafür, dass die Banken darüber nachdenken, ihre doch sehr monolithischen Plattformen für mehr Geschäft und effizienteres Geschäft, also beides, ne? Einerseits Erlössteigerung, andererseits vielleicht Services einkaufen, flexibler, schneller, günstiger sein in der Produktion, dass der Treiber dafür ist. Neben natürlich so technischen Monolithen, die natürlich auch in die Jahre gekommen sind, wo man sich überlegt, was sind denn moderne Architekturprinzipien, um jetzt praktisch die eigene Plattform zu modernisieren. Ich glaube, das war dann zweite Treiber, neben diesen geschäftlichen Treibern, dass die Systeme immer stärker in die Jahre kommen.
Wäre das Ganze oder wäre diese API-Sierung mit so einer Wucht gekommen, ohne Software as a Service, ohne Cloud? Volker, was glaubst du?
Ja, ich glaube, das bedingt sich einfach. Nicht? Also dadurch, dass Software as a Service, das Cloud, dass auch die modernen Pattern wie Self-Contained Systems, Microservices etc. pp. Immer mehr nach vorne kommen, ist der Endkunde am Ende des Tages die ganze Funktionalität und die ganzen Freiheiten und die UX auch, die diese Dinge bieten, gewöhnt. Und dagegen kann man sich dann natürlich auch irgendwie schwerlich wehren, wenn irgendwie der ganze Markt, und ich meine jetzt nicht nur die Bankenbranche, sondern die Gesamtbranche, sich weiterentwickelt und man als Kunde bei Google irgendwie gucken kann, was hat man in den letzten 20 Jahren gesucht, bei Amazon alle Rechnungen von ewig nochmal runterladen kann oder Ähnliches, ist es natürlich dann irgendwann schwer zu vermitteln, warum ich bei der Bank jetzt irgendwie nur ein Jahr zurück meine Umsätze sehen kann. Und diese ganzen Themen werden mit diesen neuen Technologien natürlich in gewisser Weise unterstützt. Aber ich würde einfach sagen, es ist da tatsächlich eine Wechselwirkung.
Okay. Raphael, wenn du nochmal darauf guckst, HBCI haben wir gerade schon mal kurz gehört. Was ist denn der Unterschied oder welchen Unterschied siehst du zu diesen HBCI-Technologien, die wir so ab Mitte der 90er ungefähr hatten und APIs heute?
Ja, ich glaube, auf den ersten Blick, wenn ich jetzt APIs vielleicht ganz vereinfacht erstmal als PSD2 verstehe, dann ist es jetzt für den deutschen Kunden kein großer Unterschied, gefühlt erstmal. Ne? Weil PSD2 hat vergleichbare, vielleicht sogar geringere Funktionalität als HBCI damals schon hatte. Aber, kommt eine lange Liste von Aber. Aber API-Sierung ist ja deutlich mehr als HBCI, weil es geht ja nicht nur um eine Untermenge von Geschäftsvorfällen, die man zum Kunden bringt, sondern wir hatten ja vorhin gehört, es geht halt um das Aufbrechen der Wertschöpfungsketten, um ganz neue Zusammenarbeitsmodelle. Das war natürlich überhaupt kein Bestandteil von HBCI, weil es sich an einen Endkonsumenten gewendet hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die API-Sierung viel flexibler ist und europaweit ist. Also auch nicht nur die Zusammenarbeitsmodelle jetzt zwischen Banken und anderen Marktteilnehmern in Deutschland und mit neuen Intermediären möglich ist, was es früher ja so auch bei HBCI nicht gab, sondern es ist ein einheitlicher Ansatz für Europa, wo auch Europa weiter zusammenwachsen wird. So, und das war natürlich, die drei Aspekte waren bei HBCI nicht gegeben. Aber die Grundidee, man hat eine API, man kann Geschäftsvorfälle von außen zugreifen, die war schon vergleichbar.
Vielleicht da nochmal ergänzend. Technisch gesehen sieht man da auch wirklich sehr gut die, oder technisch fachlich gesehen sieht man da sehr gut die Weiterentwicklung. HBCI war wirklich ganz darein fokussiert, dass ein Kunde einfach seine Bankgeschäfte mit der Bank seiner Wahl über eine technische Schnittstelle dann natürlich mit einem Tool irgendwie bedienen konnte. Und die große Herausforderung bei PSD2 war es ja jetzt zu sagen, naja, jetzt kommt der sogenannte TPP, ne, der Third-Party-Provider mit ins Spiel, weil es eben durch die API-Sierung und durch den technischen Fortschritt und die neuen Geschäftsmodelle einfach nicht mehr nur eine 1:1, sondern da tatsächlich eine 1:N. Können ja sogar vielleicht am Ende noch mehrere Mitspieler sein, die da mitmachen, reinkommen. Und das wiederum hat man ja versucht, mit der PSD2-Schnittstelle irgendwie abzubilden. Natürlich mit einer ganz gehörigen Komplexität, einerseits hierdurch, andererseits durch die entsprechende dann auch rechte Verwaltung, wer darf an die zugreifen und so weiter. Aber es ist aus meiner Sicht schon die Antwort an diese neuen Anforderungen, die einfach entstanden sind.
Ja, aber bei PSD2 ja nur eine Untermenge von den Themen sind, die wir vorher schon mit API-Sierung überhaupt im großen Raum aufgezeigt haben. Ne?
Daher genau. Und es ist ja auch ehrlicherweise eine erste Antwort. Es geht nur für Zahlungsverkehrskonten und es ist schon noch ein sehr schmaler Bereich, wenn man sich mal den gesamten Bereich des Bankings anguckt.
Absolut. Und wahrscheinlich ist PSD2 irgendwie maximal die Hälfte Technik und die andere Hälfte Regulatorik und das, was du gerade schon angedeutet hast mit TPPs und den Regeln und Rechtevergabe und sowas, eine Antwort auf eine größere Digitalisierung und eine Antwort wahrscheinlich auch auf mehr Player, die in irgendeiner Art und Weise damit den Bankdaten was machen wollen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Mischung aus Tech und Rec, wenn man so will. Also es ist ja fast eine Rec-Tech-Anwendung. Genau. Wenn wir mal darauf gucken, um mal ein bisschen konkreter zu werden, wir waren jetzt gerade eher so ein bisschen abstrakt, sind schon so ein bisschen so reingegangen, immer wieder mal in kleinere Beispiele, aber wenn wir ein bisschen konkreter werden wollen, welche APIs seht ihr momentan so in diesem Payment- und Banking-Umfeld für vor allen Dingen Banken?
Naja, also auf der einen Seite haben wir halt sehr viele APIs erstmal so, weil die einfach auch schon länger da sind, die nach hinten rausgehen. Ne? Das hatte ich vorhin schon kurz angewähnt. Das sind Sicherheitsverfahren, das sind sowas wie Legitimierung, das sind sowas wie vielleicht auch die Zahlungsabwickler, die hinten dran dann per API angeschlossen sind oder auch Multikontenaggregation, wo man dann über eine API wiederum andere APIs aufruft, die einem die Konten entsprechend zur Verfügung stellen. Nach vorne raus, wenn man jetzt überlegt, was auf der Kundenseite tatsächlich in API sind, muss man natürlich dazu sagen, der echte Endkunde an sich bedient selten eine API, weil dafür braucht man dann einfach so viel technisches Verständnis, dass es in der Regel nach vorne raus dann meistens B2B2C-Konstrukte sind. Also irgendjemand, der auf Basis einer Schnittstelle irgendwas für den Endkunden baut, was dem dann tatsächlich nach vorne hilft. Da haben wir natürlich die klassischen Bankaggregationssachen, die dabei sind. Und das sieht man jetzt auch sehr viel, alles, was man aus dem großen Feld der Umsatzdatenklassifikation machen kann. Sei es, dass man Kreditvorberechnungen macht, wie viele Kredite denn überhaupt möglich sind und ähnliches. Sei es, dass man da Versicherungschecks macht, welche Versicherungen kann man denn hier, braucht man noch, hat man noch als Endkunde oder ähnliches. Oder sei es auch dann schon vielleicht weitergedacht, dass man irgendwann irgendwo am Point of Sale sagen kann, ja, pass mal auf, ich möchte mir jetzt mein Auto kaufen und bevor wir jetzt hier große Dinge machen, machen wir jetzt mal hier meine Umsatzdatenklassifizierung. Da sehen wir direkt, das Geld ist da und auch der Kredit kann genehmigt werden und können da Dinge nach vorne machen. Das sind in gewisser Weise natürlich viele Use Cases, die auf den offenen PSD2-APIs aufsetzen. Aber da muss man natürlich auch sagen, dass für den deutschen Markt, Raphael hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die PSD2 natürlich erstmal so eine gewisse Art Rückschritt auch war. Weil wir waren einfach mit HBCI schon sehr weit. Und wir hatten dazu ja noch die, ich nenne es jetzt mal, Graubereiche mit Screenscraping und ähnliches, wo die Kunden gesagt haben, jo, guck da mal nach, ich möchte, dass ihr da jetzt auf meine Daten drauf geht und damit irgendwas macht, die heute qua Legislative nicht mehr erlaubt sind. Und das ist natürlich dann schon was jetzt für Europa sicherlich ein großer Fortschritt ist, dass es einmal irgendwie überall erlaubt ist, aber gerade für den deutschen Markt schon noch ein gewisser Rückschritt auch mit sich bringt.
Vielleicht eine weitere Facette, wir haben jetzt über B2B2C gesprochen, also ich habe vorne einen Kunden, ich habe einen Intermediär und dahinter die Bank. Ich glaube, die APIsierung in dem Umfeld hilft halt auch für die Bank wiederum andere Leistungen einzukaufen, also nicht B2C, sondern ein B mehr. Also vorher hat eine Bank im Wesentlichen Softwareprodukte sich eingekauft, ne, um die dann anzubieten in seinen Leistungen. Und du hattest ja eben gesagt, die hat beispielsweise Software as a Service das Geschäft verändert. Und APIsierung tritt natürlich auch an der Schnittstelle auf Bank jetzt wiederum Leistungen als Software as a Service oder als Business Process Outsourcing as a Service einkauft. Und auch da sind natürlich jetzt Standardisierungen ein Stück weit zu beobachten, dass Leistungen vergleichbar werden. Und das geht auch über APIs. Also nicht nur nach vorne Richtung Kunden eine Kette über ein Intermediär, sondern auch die Bank kauft wiederum Leistungen von nach hinten auch über APIsierung ein und bringt die dann bis nach vorne zu dem Kunden.
Verstanden. Wenn ihr jetzt mal so auf euer Business guckt und ihr habt ja viel mit Banken zu tun und wir haben jetzt viel über PSD2 gesprochen, haben auch ein bisschen auf die Historie geguckt, im Sinne von, gab es ja eigentlich auch schon länger mit HBCI. Hat dieses Thema PSD2 das Thema API in den Banken in andere Sphären gebracht? Also redet ihr mittlerweile mit anderen Menschen und verstehen auch Manager, was eine API ist und was man damit machen kann? Raphael, vielleicht mal an dich.
Einfache Frage, einfache Antwort. Ja, es ist erstaunlich. früher hat man, ich meine, HBCI hatten die damals ja auch schon verstanden, was das bedeutet. Da hat man natürlich nicht über APIs geredet. Ne? Aber im Prinzip ist sozusagen in dem Management der Banken das Verständnis für Technologie und die Chancen aus Technologie massiv in den letzten, sagen wir, 5 bis 8 Jahren gestiegen. Und es beschäftigen sich jetzt deutlich mehr Bankmanager damit, weil ihre Geschäftsmodelle ändern sich und sie wollen die Chancen, die sie aus Technologie, unter anderem aus APIsierung haben, besser verstehen und für sich nutzbar machen. Und das geht ja nur, wenn man es durchdringt, was es da für Möglichkeiten gibt.
Und haben das schon wirklich viele oder welche Herausforderungen entstehen dann plötzlich bei Banken? Also sind das wahrscheinlich neue Herausforderungen? Also weil bisher musstest du dein Business verstehen und das war Bankbusiness und plötzlich musst du dich mit sowas wie technologischen Schnittstellen beschäftigen. Das hat wahrscheinlich unglaublich Herausforderungen auf der Bankenseite, oder?
Ja, wenn wir erstmal bei der Organisation bleiben, ich meine, Volker kann ja wahrscheinlich auch gleich für den Rest nochmal antworten. Also was man natürlich stark beobachten kann, ist ja, dass die Banken sich im Management um CDOs, CIOs und CTOs auf oberster Ebene ergänzen. Ne? Ist es jetzt nicht zwingend so, dass plötzlich der Banker der IT-Experte wird, sondern man macht auf der oberen Ebene andere Art von Teaming, um die Chancen gemeinsam zu begreifen und voranzutreiben. Und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Veränderung zu früher, wo es natürlich immer schon einen IT-Leiter gab und die IT auch ein relativ wichtiger Bestandteil einer Bank schon immer ist, weil sehr früh IT angewendet und genutzt wurde für Bankleistungen. Aber das Beschäftigen auf der Top-Management-Ebene mit diesen Möglichkeiten, indem man auch neue Skills praktisch in das Management nimmt, das ist schon komplett neu.
Volker, wenn du, also es gibt ja ein paar sehr, sehr erfolgreiche API-First-Companies, ne? Also sowas wie ein Plaid, sowas wie ein Stripe, sowas wie ein Twilio. Und was ich von denen immer so gelernt habe im Laufe der letzten Jahre, war eigentlich immer, dass man gesagt hat, Developer-First, also ich muss Developer-Friendly sein. Siehst du so einen Wandel bei Banken auch, dass sie darüber nachdenken, dass sie plötzlich developer-friendly sein müssen?
Ja, das sieht man auf jeden Fall gerade in den IT-Abteilungen der Banken, sage ich jetzt mal im Fokus, die natürlich sehr nah an den Entwicklern dran sind. Aber auch darüber hinaus wird schon immer klarer, dass die IT am Ende des Tages ein echter Teil der Wertschöpfungskette ist. Und am Ende hilft es nicht, auf eine bestehende IT obendrauf ganz eine kleine API-Schicht zu nageln und sagen, jetzt passt das, weil die ganzen Bedürfnisse, die wir gerade hinsichtlich Modularität, hinsichtlich Flexibilität, hinsichtlich Integration in andere Sachen, da einfach nicht so richtig funktionieren. Und den Trend sieht man auf jeden Fall auch bei den Banken ganz stark. Und vielleicht ergänzend noch, es gibt ja auch beim Developer-Friendly zwei Aspekte. Einmal die Developer, die bei einem sind. Also das heißt, wie kriege ich überhaupt das entsprechende Recruiting hin, sehr gute Techies zu bekommen, die mir helfen, diese Bank zu API-sieren, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite aber auch die Techies außen, weil jede Schnittstelle ist natürlich nur gut, wenn sie auch am Ende irgendjemand aufruft. Und auch dafür braucht man ein API-Management-Portal, braucht man ein Developer-Team, was einen Support macht, das eine ganz andere Art von Support ist am Ende des Tages. Und das sind nach meinem Verständnis dann schon die wichtigen Sachen, die die Banken heutzutage dann noch mit dazu nehmen.
Ja, das Erste, was du, glaube ich, gesagt hast, ist, glaube ich, echt super interessant. Ne? Ich weiß nicht, ihr wisst ja wahrscheinlich ja auch, dass mal irgendwann, glaube ich, Jeff Bezos bei Amazon sagte, jeder Dienst, der bei Amazon gebaut wird, muss eine API haben, sonst gibt es ihn nicht, ne?
Ja, und das ist wirklich essentiell. Ne?
Ja, total. Ne? Also dieses, und dann kommst du schnell zum nächsten Buzzword oder zum Buzzsatz, so eat your own dog food. Also wenn du deine eigenen APIs nicht konsumierst, dann sind sie halt auch scheiße. Ne?
Genau. Und das wiederum ist aber dann, auch wenn man es nochmal einen Schritt weiter denkt, schon auch ein sehr wichtiger Aspekt innerhalb der Organisation und ein gewisser kultureller Change. Also es ist ja dann nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das da der Standard ist, aber es ist nicht ein Gegeneinander, ne, sondern es ist eher ein Miteinander. Und daraus resultieren dann natürlich auch wieder Fragestellungen, beispielsweise wenn jetzt irgendwie zwei verschiedene Einheiten über APIs miteinander verknüpft sind und für einen Gesamtsetup miteinander agieren müssen, dann muss man natürlich sich auf beide Seiten der Medaille auf der einen Seite verlassen können, aber auf der anderen Seite müssen die auch sehr eng zusammenarbeiten wiederum, zumindest in den entsprechenden Schnittstellendiskussionen. Ne? Also das ist dann ja wieder das Nah und Fern. Ne? Man hat auf der einen Seite die Enge, dass man frühzeitig miteinander sprechen muss, wie funktioniert das Gesamtsystem und wer übernimmt welchen Part. Dann in gewisser Weise aber schon jeder bei sich, und das ist ja dann wieder der Vorteil, die Freiheit hat, die Aspekte, die dafür relevant sind, unterhalb der API so geschickt zu bauen, dass sie für die anderen versteckt sind, aber es für die anderen trotzdem am Ende funktioniert.
Okay. Wenn ihr darauf strategisch guckt, ne, also Banken, APIs und so und so weiter, welche Chancen seht ihr darin für Banken?
Ja, also was ich auf der einen Seite sehe, ist die ganz, oder was heißt die ganz große Chance, aber was ich da schon sehr stark sehe, ist, wenn die Banken nicht aufpassen tatsächlich und nicht in dieses Thema API-Sierung und Customer Experience in gewisser Weise den Kundenkontakt mit modernen UIs und Ähnlichem und auch einer hohen Automatisierung unten drunter konstant zu halten, laufen sie Gefahr, dass sie am Ende des Tages irgendwann in gewisser Weise nur der Infrastrukturdienstleister sind, der die Banking-Kernfunktion bereitstellt, den Kundenkontakt aber verloren hat. Und dementsprechend ist zumindest aus meiner Sicht extrem, auch in der strategischen Richtung wichtig, dass man da guckt, was muss ich eigentlich auf dem Weg zum Kunden neben der ganzen API-Sierung, das ja jetzt eher ein technisches Wort ist an der Stelle, zur Verfügung stellen, dass der Kunde ein cooles UI, ein cooles Gefühl, einen hohen Automatisierungsgrad hat und gerne mit unseren Apps und unseren Webseiten interagiert.
Ein weiterer Aspekt, der nicht ganz unwichtig ist, ist im Bereich, wenn du dir jetzt anschaust, also was Sennacor mal untersucht hat, war, wie entwickeln sich die Kostenstrukturen bei Banken in der IT und für Produktbereiche, abhängig davon, wie spezialisiert Banken sind. Und es ist relativ klar herausfindbar, dass beispielsweise Universalbanken, die noch sehr monolithische IT-Plattformen haben, eine deutlich höhere oder schlechtere Cost-Income-Ratio besitzen und deutlich höhere Verwaltungsaufwendungen haben als hochspezialisierte Banken. So, und dieser Weg der Modularisierung, API-Sierung ist am Ende ein Weg raus, sodass ich kleinteilige, autarke arbeiten kann, dort dann auch in der Prozessautomatisierung viel weiter bin und modernere Infrastruktur einsetzen kann. Also was das dann ermöglicht, ist praktisch eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur, sich auf einem Produkt zu bauen, weil am Ende sind die Produkte im Wettbewerb. Und auf der anderen Seite muss man den Vertrieb auch natürlich so aufsetzen, dass er Produkte und Services von sich selbst und von Dritten nutzen kann. Zumindest streben da viele hin, was ja auch eine Flexibilisierung und neue Erlösströme bedeutet. Das heißt, einerseits hat man die Chance, neue Erlösströme sich zu bauen. Andererseits ist man flexibler im Partnering im Markt, was, glaube ich, essentiell ist. Und drittens muss man halt zu einer IT-Plattform kommen, die halt kostengünstig, jetzt nicht aus der Steckdose, falscher Begriff, aber deutlich kostengünstiger funktioniert, als die heute für viele ist. So, und wenn man das alles drei angehen will, dann ist API-Sierung ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs.
Das verstehe ich total. Und wenn ich das so betrachte, dann glaube ich, dass es vor allen Dingen ja für intern total so gilt, ne? Dass du sagst, okay, ich zerschneide meinen großen Monolithen in einzelne Blöcke, lasse die in der Bank miteinander sprechen, schaffe möglicherweise sogar ein paar Basisfunktionalitäten, die von allen genutzt werden können, also so Lego-Baustein-mäßig, keine Ahnung, so ein Identifikationsverfahren oder was auch immer. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich natürlich sagen, jede API, die nach draußen geht, führt dazu, dass ich mich eigentlich angreifbar mache. Also dass plötzlich Dritte kommen und mir mein Frontend klauen. Was ist denn eure Antwort darauf? Also wenn es in Richtung APIs nach draußen geht.
Naja, also
beide nachgedacht.
Zumindest im gleichen Einstieg. Okay, hören wir zuerst meine Gedanken. Nee, also ich sehe das halt so, am Ende des Tages kann man jetzt natürlich sagen, ich behalte das alles für mich und ich habe jetzt mein Banking und meine Kunden müssen mein Banking benutzen und sonst nichts. Bedeutet für mich aber, wenn man es etwas langfristiger guckt, vermutlich, dann habe ich dann halt irgendwann keine Kunden mehr, weil mich der Markt einfach in Summe links und rechts überholt, weil diejenigen, die offener sind, die mehr Sachen integrieren, natürlich in gewissen Geben und Nehmen, aber mehr dieses Mindset haben, ich habe natürlich offene Schnittstellen und jeder kann, aber ich nutze auch alles, was da ist, werden am Ende des Tages die sein, wo die Kunden hin sollen wollen, weil wenn jetzt auch vielleicht mal persönlich von mir, ich nehme mich immer ganz gern so als Erstreferenz für einen kurzen Quercheck, mal sehe, wenn ich jetzt am Ende des Tages eine Bank hätte, die vielleicht ein ganz gutes Online-Banking hat, aber bei der einfach X-Features fehlen, weil die eher so eine Verschlussstrategie hat, würde das bei mir schon in gewisser Weise bedeuten, dass ich die Bank wechsle. Und ich glaube tatsächlich, so ist es im Markt, zumindest für den PK-Bereich inzwischen auch. Sehen wir zum Beispiel mal Apple Pay an. Das war am Anfang nur bei einigen, ist jetzt irgendwie fast großflächig überall da und war in der Zeit schon, glaube ich, für viele Privatkunden auch ein Grund, nochmal ein Zweitkonto oder vielleicht gegebenenfalls einen Wechsel des Erstkontos zu machen, weil dieses Feature ihnen wichtig war.
Also du sagst, Technologie und Offenheit meiner Hausbank ist Treiber auch für Bankentscheidungen. Und wenn man sich dem verschließt, also einem Trend, den man ansonsten halt überall auch in der Industrie hat, dann wird man halt auch sonst irgendwann nachher alleine da stehen, hat dann zwar einen super Monolithen da stehen, der vielleicht sogar intern APIs hat, aber wenn die nach außen nicht geöffnet sind, dann verliere ich einfach meine Kunden.
Genau.
Ich glaube, jeder Geschäftsproduktbereich muss eigentlich als Profit Center gemanagt werden. Mir hilft es nicht, wenn mein Produkt halt das schlechtere oder das mit weniger Marge ist als ein Wettbewerbsprodukt, weil der Kunde, genau wie Volker sagt, hat mehr Transparenz insofern und hat mittlerweile ja auch nicht nur eine Hausbankbeziehung, sondern hat mehrere Bankbeziehungen. Insofern wird er sich halt immer für das passende, beste Produkt entscheiden, also Best Offer. So, und da ist es halt essentiell, dass ich A, meine Produkte optimiere, aber andererseits den Vertrieb und den Kanal nach vorne zu dem Kunden halt auch als Produkt begreife und da dann auch eine Profit-Center-Denke habe und verstehe, dass ich am Ende meine Kunden ja nur mit einem tollen Service und einem tollen Erlebnis halten kann. Also insofern, der Kollege bleibt mal beim Konsumentenkredit, der den Konsumentenkredit hat, der muss das beste Konsumentenkreditprodukt versuchen zu erzeugen. Und der Mann, der vorne den Bankkunden und den Brand hat auf seiner Plattform, das kann ja auch Multibrand laufen, muss ja nicht immer nur ein Brand noch sein, der muss halt dafür sorgen, dass die Kunden ein tolles Erlebnis haben und da die besten Produkte angeboten kriegen. Und das kann natürlich auch zu internem Wettbewerb führen. Ich glaube, das ist halt am Ende sehr gesund. Wenn man beides haben will, den Kundenkanal und die Kunden mit den eigenen Produkten, dann muss man halt jeweils in dem Bereich das der Beste sein und nicht nur in der gesamten Melange ein guter Player.
Okay. Vielleicht dann ergänzend da, so ein bisschen indirekte Werbung auch. Die Bank ist aus meiner Sicht, oder die Banking-Branche ist dann ein Spezialfall vom Markt allgemein. Und wer den Podcast vom Alexander Graf gehört hat, von der Payment Exchange Anfang des Jahres, der hat es eigentlich ziemlich gut dargestellt. Ne? Er hatte ja ein bisschen verglichen Marktplatzansatz versus Händler, die nur kaufen und verkaufen sozusagen. Und meines Erachtens, das ist eigentlich nichts anderes in der Bankenwelt.
Ja. Mhm. Also das heißt, wenn du nicht offen bist, wirst du irgendwann echt eine schwierige Zukunft noch haben, ja?
Ja, das glaube ich schon.
Ich auch. Ja. Wir haben jetzt relativ viel über das Thema PK gesprochen, also Retail Banking, wenn ihr Richtung GK guckt, also Geschäftskunden, Firmenkunden, seht ihr da einen ähnlichen Trend?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Geschäfts-, also was heißt ähnlichen Trend? Man sieht auch den Trend zur API-Sierung. Bei den Geschäfts- und Firmenkunden ist da aber tatsächlich aus meiner Sicht ein gewisser Unterschied, dass es darum da gar nicht darum geht, ich sag mal, Public APIs, also APIs, die offen sind und für alle gleich sind, zur Verfügung stellen, sondern eher Private APIs oder private Schnittstellen, kundenspezifische Lösungen, dann also ein bisschen in diese White-Label-Richtung gedacht, die Raphael vorhin schon mal erläutert hatte, die spezifische Bedürfnisse von Geschäfts- und Firmenkunden, gerade von so größeren Mittelständlern und gar Konzernen natürlich auch erfüllen, wo man direkt mit den Systemen der entsprechenden Geschäftskunden und den Banken interagiert. Und die sind dann tatsächlich sicherlich auch bereit, dafür zu zahlen, also die Nutzung der APIs oder die Bereitstellung der APIs oder was auch immer, weil sie am Ende des Tages da so einen klaren Vorteil haben, dass es für sie ein guter Case ist.
Ja, ich würde auch im Geschäftskundenbereich erstmal segmentieren. Also wenn man jetzt die klassischen SMIs, Friseure oder ähnliches sich anschaut, ne, also kleinere Firmenkunden, ich glaube, da ist der Trend ähnlich wie im PK, also höhere Standardisierung der Produkte und Plattformen, die aber natürlich zielgruppenspezifischer aufbereitet werden auf die Bedürfnisse, vielleicht sogar mit Versicherungsleistungen dann kombiniert in so einem Portal, ne? Also wo ich halt schon versuche, höhere Automatisierung, stärkere Standardisierung im Leistungsangebot hinzubekommen. Und dann gibt es die echten großen Konzerne, wo ich halt jetzt nicht diese Skaleneffekte habe, wo ich aber zu individuelleren Lösungen komme, weil dort natürlich auch die Erträge pro Kunde viel höher sind und die Bedürfnisse des Kunden sehr individuell. Und auch dafür brauche ich natürlich eine sehr flexible Plattform dahinter, um diesen Variantenreichtum trotzdem noch günstig abbilden zu können. Aber ich brauche eine ganz andere Art von Plattform.
Mhm. Wenn ihr so ein bisschen auf die Zukunft der Banken guckt, retten APIs Banken?
retten ist jetzt ein hartes Wort an der Stelle. also ich glaube halt tatsächlich, dass das originäre Geschäftsmodell in dem Sinne ist für viele Banken halt aufgrund der Niedrigzinsen aktuell, das heißt aus meiner Sicht, das ist ja offensichtlich so, hart angegriffen, sodass man sich schon überlegen muss, was kann man denn zusätzlich machen, um am Ende des Tages gut dazustehen. Und ich glaube, da sind die APIs schon eine wichtige Grundlage, weil sie einfach ein gewisses Mittel bilden, mit der die Bank, und da haben wir jetzt auch gut drüber gesprochen, sowohl modularer, also in den Prozesskosten effektiver werden kann, aber auf der anderen Seite auch auf der Kundenseite eine höhere Integrationstiefe, bessere UX und Ähnliches erreichen kann, sodass die Kunden dann auch wieder motiviert werden, vielleicht andere Dinge über die Banken, die dann eher auf der Provisionsertragsseite liegen, stärker zu nutzen und darüber dann am Ende des Tages den Banken ein gutes Ergebnis zu sichern.
Also das heißt, ich versuche mal diesen Begriff auch ein bisschen zu benutzen. Banken haben über das Thema API-Sierung auf der einen Seite mal lange darüber gesprochen, jetzt auch die Möglichkeit, die Kosten besser in den Griff zu bekommen, die Produkte zu modularisieren und dann mit diesen modulareren Produkten auch in den richtigen Kontext der Kunden zu kommen. Ist das die Chance, die ihr vor allen Dingen seht?
Ja, kann man sehr gut zusammenfassen in die Richtung. Nee, das ist halt schon der Weg, wirklich die das sind die wichtigen Aspekte, die in diesem ganzen Kontext drinne sind, weil deswegen ist Retten vielleicht dann doch das richtige Wort. So wie es jetzt geht, wird es vermutlich nicht weitergehen über lange Zeit, weil zumindest jetzt mit Corona sicherlich nochmal verstärkt ist, glaube ich, eine Zinswende sehr weit in der Ferne. Mein Gefühl also, zumindest.
Gleich mal grundsätzlich, ich mache mir um das Bankgeschäft jetzt erstmal gar keine Sorgen. Das braucht man weiterhin. Ne? Manche Menschen haben Geld, andere brauchen Geld. Irgendjemand muss sich darum kümmern, das auszugleichen, auch wenn das gerade nicht so lukrativ ist. Ne? Und es gibt es gibt Zahlungsverkehr, den werden man auch immer brauchen. Der wird sogar mehr, also Bargeld wird ja weniger. Insofern, die Kernleistungen der Bank, ne, die werden natürlich erhalten bleiben. Aber es gibt halt ganz viel neuen Wettbewerb und andere Anbieter, die auch super Plattformen haben. Und das Bankgeschäft ist an sich jetzt erstmal kein Geheimnis. Natürlich die Regulatorik um das Bankgeschäft sinnvollerweise groß. Insofern muss man halt sehen, wer sind denn dann die Banken in der Zukunft und wie ist man halt noch dabei oder wer will noch dabei sein? Man kann sich ja auch wandeln.
Ja. Aber dann bleiben wir also bei dem Thema, was wir am Anfang schon gesagt haben. APIs sind ein Stück weit Katalysator für Banken. Sie helfen ihnen an vielen Stellen für die Zukunft auch richtige Entscheidungen zu treffen. Und ohne wird wahrscheinlich schwierig, aber APIs ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell unten drunter wird auch schwierig. Ne? Also das eine bedingt auf jeden Fall das andere. Wenn
die sind Fluch und Segen zugleich. Ne? Du hast hier jetzt mal die Chance, also auch ein Stück weit den Segen dargestellt. Ne? Ich habe neue Chancen im Markt, ich kann mich besser aufstellen, habe vielleicht neue Partner, ne? Kann günstiger produzieren. Und der Fluch ist, dadurch, dass alle sie haben, hast du halt das Ganze kleinteiliger. Und natürlich gibt es auch neue Player, die diese entweder kleine Teile bereitstellen oder mehrere kleine Teile zum spannenden Ganzen kombiniert kriegen. Ne? Und vielleicht viele, viele Kunden selbst haben und sich sagen, anstatt Leistungen stark White Label einzukaufen, was ja heute viele machen, also doch Werbung vielleicht für einen großen Player, Otto, Amazon, keine Ahnung, die halt Bankleistungen ja mittlerweile auch an ihre Kunden bringen oder Announcement dann von Uber in Amerika, ne, wo die gesagt haben, wir machen selbst irgendwie, unsere Mitarbeiter sind unsere Bankkunden. Egal mal, wie man das heute erstmal über Business Process as a Service von Banken einkauft, das könnten die natürlich, wenn sie es als strategisch ansehen, auch dann irgendwann selbst machen mit dem Ansatz und mehr von der Wertschöpfung bei sich haben und nicht nur das als Branding betreiben über einen White-Label-Dienst.
Okay. Wenn ich über Senacor ganz kurz sprechen darf, ihr beratet Banken dabei, ihr unterstützt Banken dabei und helft denen dabei, das ganze Thema zu machen. Könnt ihr darüber sprechen, ob ihr jemanden habt, den ihr einfach vorbildhaft findet momentan in diesem Umfeld oder wäre das ungerecht, diese Frage zu stellen, weil ihr dann einfach bestimmte Leute herausheben würdet, was ihr irgendwie nicht wollt? Schwierige Frage. Gibt es ein Beispiel, auf das alle gucken sollen?
Ich finde, alle Kunden, die von Sennacherib beraten, sind natürlich auf einem guten Weg.
Und wer ist schon weit?
Aber sind nicht alle gleich weit und haben auch nicht alle die gleiche Startvoraussetzung, muss man mal sagen. Ne? Also ich glaube, die meisten haben erkannt, was das Ziel für sie ist, ne? Aber es ist natürlich schon ein extrem mühsamer Weg. Also über diese Worte zu reden fällt leicht. Das herzustellen ist ja jetzt nicht nur ein technologisches Problem, sondern es ist natürlich auch ein kulturelles, ein organisatorisches Thema. Da spielt ganz, ganz viel rein. Also ich finde, die meisten haben sich sinnvollerweise auf die Reise begeben und das ist ein mühsamer Weg, ne? Und den muss man auch alle auf der Strecke sicherlich immer wieder anpassen. Also insofern ist die Antwort, wir sehen viele Kunden, wir helfen auch dort und der Weg ist aber ein langer und nicht ein einfacher. Ne?
Und ihr habt kein Beispiel, was ihr immer wieder hoch...
Wir sind halt, genau, also jemanden rausheben würde ich nicht. Da gibt es natürlich welche, die schaffen es leichter, einfach vielleicht auch, weil sie andere Startvoraussetzungen haben, muss man sagen. Ne?
Mhm. Als Beispiel... Nee, hätte sein können, dass ihr zum Beispiel sagt...
Und eine Einproduktbank, die jetzt vielleicht auf Konsumentenkredite fokussiert ist, hat einen ganz anderen Startpunkt als eine große Universalbank mit viel Filialgeschäften, total breiten Produktangebot und einer viel größeren Organisation. So, insofern muss man immer gucken, wo legt derjenige los. Und dann ist vielleicht ja so ein Haus wie die Deutsche Bank, ne? Kann man vielleicht viel leichter auf ein großes Schild stellen, weil sie natürlich einen viel mühsameren Weg hat als jetzt ein Konsumentenkredithaus, was viel spezialisierter ist und eigentlich einen leichteren Weg hat und vielleicht auch dichter schon am Ziel ist.
Klar, weil du einfach möglicherweise genau nur ein einziges Produkt hast, ne, was das deutlich leichter macht. Nein, ich hatte eigentlich auch eher, nicht, dass ihr jetzt einen Kunden raushebt, das meinte ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, sondern eher so ein Role Model, wo ihr sagt, ey, da sollten einfach alle hingucken, weil da jemand was total Richtiges gemacht hat. Also kann ja auch eine andere Industrie sein, wo man aber einfach gesehen hat, durch die API-Sierung sind die da hingekommen, dass sie schneller geworden sind, billiger geworden sind, effizienter geworden sind, in der Cost-Income-Ratio besser geworden sind. Das war einfach so eher so eine Frage, ob ihr halt irgendein Role Model habt, was ihr gerne mal rauszieht, wo einfach alle mal hingucken sollten.
So ganz aber global gesehen, nicht. Ja doch, so ganz global gesehen, finde ich, kann man da eigentlich ganz gut über Microsoft sprechen. Das ist eine komplett andere Branche. Aber die haben es ja sehr gut geschafft, weg von ihren Word, Excel und Co., die man on-premise irgendwo installiert, hin zu einem Cloud-Konzern, wo man Office in der Cloud hat, wo man eine eigene Cloud mit Azure anbietet. Und finde, die haben eigentlich ziemlich gut da die Zeichen der Zeit gelesen und sich auf die auch tatsächlich adaptiert.
Okay, also sozusagen Microsoft als Vorbild für alle, die momentan auf dem Weg sind. Was haben wir vergessen, wenn ihr nochmal auf das Thema APIs drauf guckt und wir haben jetzt so einen Ritt durch die verschiedenen Bereiche gemacht. Haben wir irgendwas Wesentliches für die Hörer vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr sagt, so ey, das ist total relevant und bisher nicht gesagt? Ihr schweigt.
Kurz drüber nachdenken, aber fällt mir nichts ein. Vielleicht
ja, nur was. Als einen Aspekt. Ich meine, wir haben viel gestreift, wir haben auch viel über PSD2 geredet. Ich glaube, dieses ganze Zusammenarbeitsmodell zwischen Fintechs und Banken, das ist halt ein starker Treiber für die API-Sierung weiter. Also nicht nur, ich habe einen Intermediär, der Leistungen dann über eine neue Plattform Endkunden verfügbar macht, sondern ich habe nach hinten Services, die ich einkaufe, was weiß ich, irgendwie sowas wie jetzt doch mal irgendein reifen Web-ID, da gibt es ja auch noch Wettbewerber. Da kann man einfach relativ gut, wenn man eine standardisierte API hat, kann man sich da am besten die Leistung günstig einkaufen bei dem, der gerade Kapazitäten in seinem Service-Center hat. Ich glaube, das ist halt viel Potenzial in diesen ganzen Zusammenarbeitsketten, was man noch heben wird in der nächsten Zeit. Ne? Da gibt es viele Player mit Nischen, die total attraktiv sind, die im Wettbewerb sind, wo man ganz geschickt Zusammenarbeitsmodelle schnüren kann. Und da wird, glaube ich, noch nicht hingeguckt.
Wo du dann einfach auch sagst, da wird es auch viel mehr Buy geben und weniger Build geben, ja, was ja auch ganz häufig lange Zeit bei Banken tief in der DNA drin ist, ne?
Genau, also die ganzen SaaS- oder BPaaS-Lösungen, die bausteinartig schon verfügbar sind und wo es auch Wettbewerb gibt, da würde die Bank wahrscheinlich besser fahren, wenn sie sagt, das kaufe ich mir in Zukunft ein, anstatt da so eine Plattform nochmal daneben selbst hinzustellen. Ich glaube, das hat keinen Mehrwert. Da kann man sich viel Zeit und auch langfristig Kosten.
Ja, Da war vorhin noch ein bisschen die Frage, die ich auch gestellt habe, ob überhaupt APIs ohne Cloud und ohne SaaS überhaupt in der Form seine Relevanz bekommen hätten. Aber das sagst du ja gerade eigentlich auch. Also eigentlich ist das, befruchtet sich das gegenseitig und das eine würde ohne das andere wahrscheinlich gar nicht so gut funktionieren. Ne?
Korrekt.
Ja. Korrekt.
Was ich vielleicht noch ergänzen will, ich glaube, wir haben es immer mal wieder so gestreift, aber um es nochmal wirklich ganz, ganz explizit auszusprechen, am Ende des Tages ist die API natürlich nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Man baut jetzt nicht eine API, weil man eine API bauen will, sondern man baut eine API, weil man irgendwas anbieten möchte, was irgendjemand anders auch nutzen möchte und im besten Fall sogar dafür zahlt. Und das heißt, natürlich ist der technische Aspekt und die technische Voraussetzung, dass ich überhaupt APIs bauen kann, dass mein Gesamtsystem modular ist und funktioniert etc. pp. Extrem wichtig. Aber eigentlich tatsächlich ist noch wichtiger am Ende, dass man auch das entsprechende Businessmodell dahinter hat und also das Geschäftsmodell, wem man denn jetzt was mit dieser API anbieten möchte.
Ja, okay. Das Businessmodell bedingt, das brauchst du, ohne das wird es sowieso schwierig und APIs helfen dir dabei, aber noch ein besseres Business zu machen. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie auch mehrfach von euch verstanden.
Ich hoffe, es war nicht zu oft.
Nein, genau richtig. Volker, Raphael, ihr macht das ja seit einigen Jahren jetzt mit Banken und seid wahrscheinlich auch weiterhin offen für weitere Anfragen. Ihr macht das in Deutschland, glaube ich, ihr macht das in DACH, ne? In Deutschland, ja. Österreich, Schweiz oder sonst noch irgendwo?
Nee. Okay. Ja, wir machen es im Wesentlichen in Deutschland, Österreich, ein bisschen in der Schweiz und wir sind auch im Ausland für Menschen, die wir aus Deutschland kannten, die ausgewandert sind, oder für größere deutsche Institute sind wir auch mal im Ausland, aber im Wesentlichen sind wir in Deutschland, Österreich geschäftlich aktiv aktuell.
Und vor allen Dingen bei Banken, ja?
Ja, wir sind bei Banken überwiegend, ein wenig bei Versicherern und dann sind wir noch in Automotive, Logistik und Public auch unterwegs, aber 3/4 unseres Geschäfts ist mit Banken.
Genau. Okay. Wobei tatsächlich immer ganz spezifisch eigentlich so Financial Service würde ich es eher nennen, weil auch so Payment-Sachen, wo wir natürlich, ja, ist jetzt ein Teilbereich von Banken, aber nicht gerade auch so aus der API-Sierung besprochen und der entsprechenden Treiber, gibt es natürlich jetzt auch wieder Spezialanbieter, die sich auf solche einzelnen Themen aus der Financial Service-Branche fokussiert haben und auch dort unterstützen wir natürlich sowohl jetzt als auch in der Zukunft sehr gerne.
Genau, wir machen Payment und Banking. Habt ihr schon mal gehört?
Irgendwann, ja. Ihr Lieben, ich danke euch. Also ich glaube, dass wir damit einen ganz guten Ritt, was ich gerade schon mal gesagt hatten, durch diese ganzen verschiedenen Bereiche und dem einen oder anderen klargemacht haben, warum wir uns auch bei Payment und Banking und ihr natürlich auch inhaltlich, wir bei Payment und Banking im Podcast und in Artikeln immer wieder über das Thema API unterhalten, warum das ein wichtiger Treiber ist. Und ich glaube, ihr konntet sehr, sehr gut klar machen, warum sich damit viele gerade Unternehmen beschäftigen. Und wenn sie sich noch nicht so sehr damit beschäftigen, warum sie sich damit beschäftigen sollten und welche Chancen da drin stecken. Und hat mir Spaß gemacht, damit mit euch ein Stück weit in der Historie zu kramen, auf der einen Seite aber auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Danke ich euch sehr, Volker, Raphael. Ansonsten übergebe ich das letzte Wort an euch.
Achso, ja, danke. Hat Spaß gemacht mit dir. Den Hörern macht es auch Freude.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken, fand ein gutes Gespräch hier. Danke für die Einladung und hoffentlich gefällt's.
Hoffentlich bis bald und dann mal wieder persönlich und weniger virtuell. Ne? Genau. Alles klar. Danke euch.
Danke. Ciao. Bis dann.